Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Der Brustring-Talk. Der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
Spiele, Personen und Geschichten.
Willkommen zur 21. Ausgabe des Brustring-Talks. Wir haben ein paar Spiele weiter hinter uns gebracht. Die zweite Bundesliga ist etwas vorangeschritten. Und wir möchten heute Abend mit euch sprechen über die letzten Spiele, die Situation aktuell beim VfB. Und mein Name ist Martin und bei Twitter unter 242 zu finden.
Und mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden unter @jassi2106. Wir haben heute zu Gast den Jens bei Twitter @whiteright1893. Herzlich willkommen, Jens.
Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Stell du dich doch einfach mal kurz vor, wie bist denn du VfB-Fan geworden, zum VfB gekommen? Bist du jetzt noch regelmäßig im Stadion?
Mach ich gern. Also mein Name ist Jens, bin jetzt aktuell 24 Jahre alt, bin in Cannstatt geboren. Daher kommt schon von Geburt an, sage ich mal, die Verbindung so ein bisschen zum VfB. Und ja, liegt dann an Ragaz hauptsächlich auch in der Familie, weil meine sowohl Onkel, Tante, mein Vater auch, gehen eigentlich schon ihr ganzes Leben mehr oder weniger ins Stadion. Daher war die Verbindung dann irgendwie schon da und es hat sich dann irgendwann natürlich auch angeboten, dass ich da mal mitkomme. Und das war dann so um die Jahrtausendwende, dass ich da meine ersten Spiele dann im Stadion gesehen habe und seitdem eigentlich dann immer regelmäßig irgendwen gefunden habe, der mich mitgenommen hat. Und dann hat sie der Zeit mit meinem Opa bei den Amateuren im Schlienstadion regelmäßig war. Und so war die Verbindung dann eigentlich da und ich bis heute, dann hat sich's nicht geändert und bin dann auch immer vom VfB losgekommen und seit 2003, nachdem ich dann einigermaßen Druck gemacht habe zu Hause, habe ich dann auch meine erste Dauerkarte bekommen und seitdem bin ich eigentlich regelmäßig im Stadion, habe seitdem auch ununterbrochen eine Dauerkarte und bin eigentlich bei den Heimspielen immer im Stadion.
Okay, ich hatte ja schon gesagt, bei Twitter bist du zu finden unter WhiteRed1893. Bist du sonst noch irgendwo im Internet zu finden? Instagram, eigenem Blog, Snapchat oder was auch immer?
Also nicht wirklich öffentlich, sage ich mal. Ich nutze die Plattform noch so ein bisschen, aber wirklich aktiv über Facebook, Instagram, Snapchat, solche Sachen, dann eher passiv, also da ist kein Account, wo man unbedingt vorzeigen kann. Und Blog oder so betreibe ich leider aktuell auch nicht gerade.
Okay, dann kommen wir doch jetzt einfach mal zur aktuellen Situation. Am vergangenen Freitag war das 100. Zweitligaspiel des VfBs und zwar gegen Bochum, was 1:1 ausging und die Woche davor gab es schon das andere 1:1 in Braunschweig. Wie blickt ihr denn auf die letzte Woche zurück, eben mit den beiden Spielen, die jetzt nicht die größte Euphorie erweckt haben?
Jens, fang du mal an, genau.
Ja, ich kann gerne. Also wie gesagt, das am Montag, ich habe es ja auf Twitter schon, aber auch am Montag gerade das Spiel, das war natürlich, hat perfekt angefangen, sage ich mal, die Woche. 1-0 gleich. Quasi zum Spielbeginn. Die erste Halbzeit war dann sowohl in Braunschweig und in Bochum nicht wirklich optimal, oder gegen Bochum nicht wirklich optimal. Also in Braunschweig, das war so typisches VfB-Spiel vor 2-3 Jahren nach früher Führung und dann von 0 zu Minute eigentlich passiver geworden und mehr oder weniger ums Gegentor gebettelt und dann am Ende auch erfolgreich. Die zweite Halbzeit war natürlich dann gerade auch in Unterzahl nicht einfacher bei den Platzverhältnissen. Da war der Punkt dann ein Gefühl der Sieg und dann der Gegensatz, sagen wir mal, Freitag gegen Bochum. Wieder eine schwache erste Halbzeit eigentlich. die zweite Halbzeit dann leicht verbessert und am Ende der Punkt eigentlich gefühlt zu Hause zu wenig, aber für mich jetzt auch noch kein Warnsignal. Und hat mal gezeigt, dass in der Liga alles möglich ist, aber dass man da nicht einfach jeden Gegner wegspielt, einfach ohne Probleme, sondern dass die Gegner halt auf allem Bochum, die stehen kompakt und dann kann so ein Spieler da mal 1-1 ausgehen, wenn man dann gerade so eine erste Halbzeit spielt.
Ja, also deinem ersten Fazit kann ich mich auch anschließen, bezüglich vor allem, also ich finde es ja immer schön, es gibt das Unentschieden, was ein Gefühl der Sieg ist, und es gibt das Unentschieden, was eine gefühlte Niederlage ist. Und die haben jetzt eigentlich beide innerhalb von 5 Tagen gehabt. Also das Spiel in Braunschweig, das war vor allem dann eben in der Unterzahl, wie sie sich alle reingeworfen haben, wie sie sich dagegen gestemmt haben, dass sie es am Ende nicht verlieren. Das war auf jeden Fall eher der gefühlte, wo du gedacht hast, ja, okay, eher ein gefühlter Sieg. Also es hat sich gut angefühlt, das Unentschieden gegen Bochum. Also hat sich für mich schlecht angefühlt, weil ich einfach gedacht habe, hättet ihr die erste Halbzeit einfach nicht so, ja, euch hängen lassen, also hättet ihr in der ersten Halbzeit auch ein bisschen mehr Gas gegeben oder das rausgeholt, was ihr in der zweiten Halbzeit rausgeholt habt, dann wäre vielleicht wirklich einfach, wären die 3 Punkte drin gewesen und die wären meines Erachtens notwendig gewesen. Das soll jetzt nicht irgendwie Bochum schlecht dastehen lassen, aber ich hätte mir gegen Bochum wirklich einen Sieg gewünscht und denke auch, es hätte drin sein müssen. Die zweite Halbzeit hat gezeigt, dass es geht, aber da gab es dann ja auch die ein oder andere Umstellung oder was uns dann ja auch ein bisschen zugute gekommen ist, dass wir dann gegen Bochum besser ins Spiel gekommen sind. Das war einerseits halt die Reinnahme dann von Ginczek natürlich, wo auch Wolf die System wieder ein bisschen umgestellt hat, was er in letzter Zeit immer mal wieder gern macht, ist von der Anfangsformation von dem 4-1-4-1 dann wechseln in das 4-4-2, was mit der Reinnahme von Ginczek kam. Und dann, ich glaube, was uns wirklich gut getan hat, war, so böse das dann klingt, letztendlich war die Verletzung von Hoogland. Und dadurch ist Bochum einfach nicht mehr so stabil gestanden. Und es hat dann halt am Ende nicht mehr ganz gereicht. So, ich meine, die Saison oder vor allem jetzt in der Rückrunde hat es ein paar Mal ja wirklich so gereicht, dass wir am Ende irgendwann ab der 85, 86 nur irgendwie das entscheidende Tor geschossen haben. Das war halt dieses Mal leider nicht drin. Hat vielleicht dann auch dieses Quäntchen Glück gefehlt. Aber für mich, wie gesagt, trotz allem, wo ich sage, ja, ist eher die gefühlte, das nicht nur das Unentschieden, es ist gefühlte Unentschieden und mir fehlen da einfach 2 Punkte, bin ich ganz ehrlich.
Was mich jetzt aber trotzdem eigentlich in beiden Spielen beeindruckt hat, war, dass die Mannschaft mit der schwierigen Situation dann doch einigermaßen gut mit umgegangen ist. Also zum einen halt die rote Karte von Kaminski und jetzt das frühe Gegentor eben. Und gerade jetzt gegen Bochum habe ich jetzt erstes, ich war nur mal so ein kurzer Gedanke, jetzt nicht so wie letzte Saison. Also ich wusste, dass die Mannschaft eigentlich stabiler ist, aber trotzdem eben gerade mit dem Déjà-vu jetzt Anfang März wieder und es sah ja anfangs nicht wirklich gut aus und sich dann doch gefangen haben und nicht auch mal wie in der Hinrunde dann einen Fünferpack oder so bekommen haben und dass sie damit eigentlich dann doch sich irgendwann wieder rausspielen, dass Wolf dann eben auch reagiert in der 30. Minute und Krikic rausnimmt. Und da war ich dann eigentlich schon zuversichtlicher, aber auch wenn man Bochum jetzt nicht so gegen die Wand gespielt hat, man hatte weniger Chancen, es waren auch viele Situationen, wo sie einfach gefühlt nicht konzentriert waren. Es wurde dann besser, aber es sind jetzt eben halt nicht mehr die Spiele, die wir teilweise auch mal in der Hinrunde hatte, gegen Fürth oder andere, wo er richtig, richtig begeisternd waren. Es waren mehr Siege über das Arbeiten, über den Kampf und dass die Mannschaft das jetzt auch so schafft, gibt mir eigentlich jetzt Hoffnung, dass das auch in den nächsten Spielen jetzt nicht extrem bergab gehen wird, sondern hoffentlich eher bergauf wieder.
Was du jetzt gerade mit Fürth oder mit den Siegen generell angesprochen hast, also man muss da auch mal Bochum auch ein bisschen muss man einfach sagen, die haben das gut gemacht. Die sind einfach sehr, sehr, sehr gut gestanden. Es war natürlich eine sehr defensive Ausrichtung, aber die haben das gut gemacht und sie haben die Stärke, die der VfB sonst hat, die haben sie uns komplett genommen. Und das haben sie dadurch, also ja auch dadurch einfach erreicht, dass sie die Leute ja teilweise, also Asano, der fast eigentlich die ganze Zeit in Manndeckung war, also sie haben das sehr gut gemacht und das muss man halt auch mal, muss man dann letztendlich auch ein Kompliment aussprechen an die. Und das sind ja auch, da ist auch jede Zweitligamannschaft natürlich wieder anders und ich habe jetzt schon ein paar Mal gelesen, also ich bin jetzt gespannt, ob es wirklich so ist. Fürth ist ja eine Mannschaft, die tendenziell eher jetzt nicht so spielt wie Bochum. Ob wir da dann wirklich so viel besser aussehen, weil das ist ja die Hoffnung jetzt von einigen, dass wir gegen Fürth wieder besser aussehen, weil die eben tendenziell versuchen, es eher spielerisch zu lösen, eher offensiver spielen. Ob sie es dann wirklich gegen uns tun, wird man sehen, aber es würde uns, oder das ist was dem VfB natürlich eher entgegenkommt, als sowas, wie wir jetzt letztendlich gegen Bochum haben. Die einfach dann sehr defensiv stehen, letztendlich mit 4-5 Leuten letztendlich hinten drin stehen und dann hast du es einfach schwer und da fehlt dem VfB vielleicht dann einfach auch noch nicht die Erfahrung, ist Quatsch, die richtige Idee, das da noch zu lösen oder ich weiß nicht, ob sie die Spieler da dann einfach noch nicht die passende Idee haben, wie sie dann so einen Riegel wie gegen Bochum letztendlich knacken. Aber was du auch gesagt hast, definitiv erfolgreich, also positiv zu bewerten ist, wir lagen relativ schnell 1-0 zurück und sie sind trotzdem dran geblieben, sie haben sich jetzt dann irgendwie nicht aufgegeben, haben weitergemacht, sind am Ende immerhin noch mit einem 1-1 belohnt worden. Also ich stimme absolut zu, dass das hätte vielleicht in der Hinrunde, wäre das noch anders ausgegangen, dann hätten wir das Ding vielleicht einfach noch gleich 0-2 oder so verloren, aber da ist definitiv ein Fortschritt zu erkennen. Ja, und wenn man es positiv sehen will, wir sind in der Rückrunde noch komplett ungeschlagen. Ja, darf man auch positiv sehen.
Ja, und es kann eben nicht erwarten jetzt, dass man bis zum 34. Spieltag jedes Spiel gewinnt. Dass jetzt zwei Unentschieden hintereinander kommen, okay, sollte sich es nicht dauerhaft so wiederholen, aber das ist eben so. Es kann jeder jeden in der Liga schlagen. So ist es, wenn man bei uns sieht, Würzburg noch vor der Winterpause. Da hatte man davor mit auch nicht unbedingt gerechnet und ich glaube jetzt auch nicht, dass die anderen Mannschaften alle so durchmarschieren. Union hat gerade den Lauf, aber den werden die auch nicht bis zum 34. Spieltag durchhalten können. Und die anderen müssen auch erstmal noch jedes Spiel gewinnen. Und es ist eben auch schwer für jede Mannschaft auch mal gegen so eine defensive Mannschaft wie Bochum zu spielen. Und da kommen auch noch andere schwierige Spiele. Je nachdem bin ich jetzt auch gespannt, wie dann bald die englische Woche nach der Länderspielpause ist, die bei uns sind, beim VfB sind es dann, glaube ich, sind es 3 Spiele in 8 Tagen, bei den anderen Mannschaften auch, so Pi mal Daumen, und wie die darauf auch reagieren, weil die Mannschaften englische Wochen auch nicht so gewohnt sind, wie jetzt andere Spieler mit der Qualität im Kader, dass man in Not dann auch mal wechseln kann. Und das haben wir eben auch die Möglichkeit. Es spielt dann einmal ein Prekalo, ein Green. Und also ich hatte jetzt nie wirklich Bauchschmerzen, wenn Wolf umgestellt hat. Jetzt spielt der Spieler oder der Spieler nicht. Und hat eigentlich immer Vertrauen in die Mannschaft, dass die es auf dem Platz stehen, das dann auch so weit machen werden.
Ja, also ein Punkt, wo wir Diskussion auch schon jetzt in den letzten Tagen hatten. Also ich vertraue der Mannschaft aktuell eigentlich auch noch und auch dem Trainerteam, sportlichen Leitung. Also das, so viel Vertrauen hatte ich schon lange nicht mehr in ein aktives Trainerteam und der Mannschaft. Weil wie gesagt, auch jetzt gerade gegen Braunschweig und Bochum, es war halt die Mentalität, kann man nie in Frage stellen. Also sie haben immer alles probiert, auch gegen Bochum bis zum Schluss. Und es ist ja einfach in der Liga, da werden in dieser Saison noch einige Spiele kommen, vor allem auch zu Hause, wo der Gegner mit einem Punkt absolut leben kann. Und das spiegelt sich natürlich dann auf dem Platz auch wieder. Die Bochum oder auch das Spiel gegen Kaiserslautern, das man dann 2-0 gewonnen hat, da hat man teilweise das Gefühl, wo es noch 1-0 stand, die haben auch gar nicht alles versucht, also so ein bisschen nach dem Motto, ja, auch ein 1-0 kann man mit leben in Stuttgart. Das ist natürlich auch eine ganz andere Situation. Die hatten wir natürlich in der Bundesliga in den letzten Jahren nie, dass man auch entsprechend favorisiert ist. Und also ich fand es jetzt halt gegen Bochum wieder besonders, also da merkt man halt einfach am Ende, die waren mit dem Punkt zufrieden und wollten noch gar nicht mehr. Das ist für den, natürlich dann im eigenen Strafraum, bei dem teilweise gut Hochland war dann am Ende als Mittelstürmer vorne quasi. In Unterzahl waren sie dann aber trotzdem mit 7, 8 Mann im eigenen Strafraum. Das ist natürlich dann auch schwierig. Am Ende muss man dann auch sagen, froh sein, weil gerade wenn man die zwei Aktionen von Mané am Ende noch auf der rechten Seite sieht, wo er zweimal der Ball verliert, das war ja alles nicht so nicht optimal, sagen wir mal so.
Ja, du meinst, vor gut einem Jahr hätten wir das dann mit irgendwie noch, wären wir da noch mit dem Gegentor bestraft worden. Also,
gut ist ja schon, der Gegner hat eine andere Qualität gehabt, aber zum Beispiel gegen Hannover, kurz vor Weihnachten, wo man dann am Ende des Spiels noch 1-2 verliert, das hätte gegen Bochum gerade ein bisschen da die zwei Szenen in Erinnerung geblieben, wo der Mané auf der rechten Seite nochmal der Ball zweimal recht leichtfertig verliert. Und dann da Bastians war, glaube ich, wo dann links nochmal durchgegangen. Es war nicht wirklich gefährlich, aber das sind alles so Sachen, da ich beim VfB dann schon ein bisschen gebranntes Kind und weiß, was in den letzten Jahren dann oft noch passiert ist am Ende. So. Gut, den Punkt muss ich, wie gesagt, muss man die nächsten Wochen in Fürth, muss man natürlich jetzt wieder gewinnen, weil sonst kannst du auch schnell gucken, das ist gar keine Frage.
Das finde ich halt so ein bisschen schade, weil man hat sich da jetzt eigentlich wieder gefühlt, das hat man jetzt eine Situation, es war jetzt recht komfortabel, vielleicht war es schon wieder zu komfortabel, ich weiß es nicht. So die Andeutung von Wolf, der war auch gerade mit dem Spiel gegen Bochum, war er nicht so arg zufrieden. Auch bei Braunschweig hat er ja bemängelt, hat er gesagt, da haben wir uns in eine Situation reingebracht, die gar nicht notwendig war. Was auch stimmt, weil am Anfang war es okay und dann hat irgendwo haben sie, glaube ich, gedacht, ja, okay, jetzt läuft's voll und dann lief es halt nicht mehr voll. Und gegen Bochum erste Halbzeit war er definitiv nicht zufrieden. Und jetzt musst du halt eigentlich in Fürth gewinnen, weil Union steht mit 2 Punkten hinter dir. Hannover ist schon wieder auf 4 Punkte dran. Und letztendlich musst du in Fürth gewinnen, sonst ist die eigentlich ganz komfortable Ausgangssituation ist ganz schnell wieder weg und klar, du steigst als Erste und Zweite auf, aber auf was ich persönlich halt überhaupt keinen Bock habe, ist Relegation. Also von dem Platz wäre ich eigentlich sehr gerne weit weg und ich möchte jetzt nicht auf Hannover schimpfen, aber gefühlt haben die spielen echt einen Scheißfußball großteils, aber die gewinnen, ich meine, jetzt in Karlsruhe hat es nicht gereicht, aber jetzt gegen 60 wieder, das war nicht arg groß, was die gemacht haben, aber die gewinnen dann irgendwie die Spiele. Das heißt, meine Harnik hat jetzt auch schon seinen, ich glaube, 13. Treffer, 12. oder 13. Treffer und die gewinnen dann auch solche totalen Krampenspiele halt irgendwie noch und das ärgert mich dann, weil ich denke, das ist für mich dann so ein Spiel wie Bochum, wo ich denke, das ist auch ein Krampenspiel, aber wir haben es halt leider nicht gewonnen. Schade. Ärgerlich, wie unser Ex-Trainer sagen wird.
Die Heimspiele von Hannover in der Rückrunde waren eigentlich alle nach dem gleichen Muster, mehr oder weniger. Es war immer ein furchtbares Spiel. Also ich habe 2 davon live gesehen. Das hat, glaube ich, auch am Montagabend war das eine.
Ja.
Auch glaube gegen Bochum sogar, wo es auch 1-0 hinten lagen.
Genau.
Das waren dann immer wirklich, wie du gesagt hast, so richtige Krampfspiele, wo die am Ende dann aber mehr oder weniger glücklich oder mehr oder weniger auch verdient die Dinger noch irgendwie gewonnen haben. Das ist schon richtig, aber lässt sich jetzt nicht ändern.
Nee, natürlich nicht, aber es ist so ein bisschen dieses, da hätte ich mir dann auch so irgendwie, ich hatte irgendwie schon noch gegen Bochum, ich hatte schon noch diese vielleicht dann auch sehr einfach gestrickte Hoffnung, dass mir irgendwie der 89. oder 90. doch nochmal einen rein irgendwie reindoseln, reinmachen. Die Hoffnung hatte ich schon echt noch. Und das hätte mir auch sehr gut getan oder der Mannschaft, glaube ich auch. Das wäre wirklich echt gut gewesen, weil man hätte den Abstand gewahrt. Und ich bin gespannt, wie sie gegen Fürth damit umgehen, weil es jetzt einfach vorne wieder enger geworden ist. Wie gesagt, bin ich echt gespannt, wie sie gegen Fürth auftreten werden, welche Schlüsse Wolf draus ziehen wird. Wir hatten ja zum Beispiel gerade auf Twitter eben schon sehr angeregte Diskussionen, ob es jetzt die große Panik, also Panik ist es nicht, natürlich nicht, aber ob man jetzt schon wieder manche Sachen zu negativ sieht oder es ist doch eigentlich gut, wir sind auf Platz 2. Und meine Meinung dazu ist auch, stehe ich auch weiterhin dazu, wenn die Mannschaft und Wolf die richtigen Schlüsse jetzt aus diesen zwei Unentschieden ziehen, dann war es hoffentlich alles nicht so schlimm. Also dann packen sie das auch. Aber das waren schon wieder so ein bisschen, und Wolf hat es ja auch in einem Interview gesagt, das war schon wieder ein bisschen wie im Jahr 2016. Also das heißt irgendwie, dass man zu schnell den Gang wieder rausnimmt und ein bisschen runterschaltet und versucht das runterzuspielen, und das schaffst du halt nicht. Du kommst mit 80% eben kommst du nicht durch, und dieser gefühlte Schlendrian, der schon so wieder ein bisschen kommt, der muss da halt ganz schnell wieder raus, weil sonst ist die Ruhe ganz schnell wieder dahin.
Aber es war vielleicht auch gut, dass es jetzt mal gekommen ist nach den 5 Siegen, dass jetzt mal so 2 Spiele sind, wo es noch ein bisschen wieder Gegenwind ist, dass sie sich dann, dass sie einfach merken, dass eben nicht alles so von alleine geht und dass die arbeiten müssen, dass sie nach vorne spielen müssen, sich anstrengen müssen, um eben gegen jede Mannschaft zu gewinnen. Und am Ende sind wir doch noch in relativ luxuriösen Situationen. Klar, sollte man das jetzt nicht hergeben. Man hat gerade einen Vorteil und ist auch für die Mannschaft gut, für jeden, wenn wir da jetzt bleiben könnten und da den vielleicht langsam nach und nach ausbauen könnten. Dass wir es eben nicht am Ende bis gegen Hannover noch extrem Gegenwind haben und dass dann am Ende noch um die Relegation geht oder sogar 4. Platz. Weil ich denke, jetzt eigentlich so gut die ersten 4, 5 Mannschaften werden es unter sich dann ausmachen, wenn man mal auf die Tabelle schaut.
Ja, Braunschweig hat jetzt ja noch das Montagsspiel.
Genau.
Die spielen gegen, ich weiß es gerade, weiß es jemand auswendig, gegen wen die kicken? Oh, Moment.
Düsseldorf.
Gegen Düsseldorf, okay. Ja. ja. Das ist ein Auswärtsspiel. Ja, vielleicht, sagen wir so, wenn die jetzt in Düsseldorf nicht gewinnen, dann ist denen ihr Abstand schon relativ. Okay, selbst ja, dann hätten sie noch 3 Punkte auf Hannover. Es geht noch. Aber wenn sie verlieren, dann wird's doch so langsam für die etwas, das Thema Aufstieg oder Relegationsplatz, etwas weiter entfernt.
Und Hannover ist jetzt gerade auch noch so ein bisschen hin und her und Unruhe rund um Verein. Also da ist gerade auch nicht alles eitler Sonnenschein, was dort abgeht. Und eben, wenn man jetzt mal auf den VfB schaut, noch zur Winterpause, war man auf Platz 3, hatte 2 Punkte Rückstand auf den 1. und 2 Punkte Vorsprung auf den 4. Zwischen ist man 1. und hat 4 Punkte Vorsprung auf den 3. Und dann, je nachdem, wie Braunschweig gegen Düsseldorf spielt, hat man da auch so viel Punkte oder eben vielleicht noch mehr, und da sollte man dann einfach schauen, dass man da den Abstände mindestens mal immer gleich behält. Man hat jetzt schon gegen Braunschweig eben gespielt, und Union und Hannover kommen dann eher Richtung Ende.
Genau, gerade in der 2. Liga, da ist alles so eng, also ich bin fest davon überzeugt, dass auch Union und Hannover, die werden jetzt nicht alles gewinnen. Das wird nicht passieren.
Nee, das glaube ich auch nicht, aber genauso werden wir nicht alles gewinnen. Das ist halt einfach die Frage, wer es konsequenter oder wer es ein bisschen besser durchzieht. Bei Union, da bin ich echt gespannt, weil Jasmin auch vorhin gesagt hat, ja, die brechen nochmal ein, oder die haben gerade so einen abartigen Lauf. Ja, ich meine, die haben, ich glaube, letzte Woche auch mit einer roten Karte, also quasi mit einem Mann weniger, noch 2-0 gewonnen. Also die haben gerade wirklich einen wahnsinnigen Lauf. Ich bin echt mal gespannt, wann der so gebremst wird, wann der oder abgebremst wird. Also vor denen habe ich gerade echt allerhöchsten Respekt. Und da muss ich Philipp, der hat es ja in der Winterpause gesagt, als wir da den Podcast aufgenommen haben, der hat gemeint, Union wird kommen. Die spielen jetzt nächste Woche gegen Nürnberg dran.
Ja, es wird auch spannend.
Weil gut, Nürnberg ist mit Trainerwechsel, die haben heute 1-0. Ich glaube, zwar nicht groß überzeugend, aber knapp gewonnen. Mit unser allen Freund Raphael Schäfer im Tor. Das verfolge ich dann immer sehr gerne in der Nürnberg-Timeline. Das Thema Schäfer oder Kirschbaum ist bei denen sehr beliebt, und ich denke so, ach ja, schön, dass ihr die habt. Gut, aber wir sollten nicht zu viel über Nürnberg sprechen. Ein Punkt, den du auch schon angesprochen hast, Jasmin, ist das Thema Mentalität oder einfach der Umgang mit den Situationen. Und das fand ich jetzt in Braunschweig wirklich, da fand ich es wirklich gut, wie die Mannschaft nach der roten Karte, meines Erachtens immer noch komplett lächerlichen roten Karte, dann wirklich als Mannschaft zusammengestanden ist und gekämpft hat. Also da muss man wirklich dickes Lob aussprechen an das Team. Das haben sie echt gut gemacht.
Ja, eben über so lange Zeit auch.
Genau. Also mal irgendwie 10 Minuten, die letzten 10, 20 Minuten mit einem Mann weniger auskommen, das ist machbar, aber dann wirklich eine komplette Halbzeit, also insgesamt irgendwie 50 Minuten, 55 Minuten mit einem Mann weniger auskommen, das war schon absolut.
Und eben auch noch gegen Braunschweig, die eine der Mannschaften sind oder auch oben drin stehen und das eher ausnutzen. Also das wäre jetzt wie wenn Dortmund gegen Bayern großenteils oder über die Hälfte in Unterzahl spielen würde. Das würde man dann auch merken und es wird schwerer gegen so eine Mannschaft als vielleicht doch gegen eine, die weiter unten drin steht. Und man hat ja gesehen, dass die wirklich auch wollten, also Braunschweig noch zu spielen und sich nicht dann wie Bochum irgendwann damit zufrieden gegeben haben und auch mal gern ein bisschen mehr Zeit von der Uhr laufen lassen haben.
Ja, also genau, die wollten wirklich die 3 Punkte. Das war, finde ich, sehr deutlich zu erkennen, so nach dem Motto, da ging es als Halbzeitpfiff war und beziehungsweise dann aus der Pause zurückkam, da ging es ja gleich richtig los. Also da war die Marschrichtung echt sehr, sehr klar. Und so gesehen hat der VfB und hat die Mannschaft das dann echt gut gemacht.
Ja, okay. Ja, am Montag war ich nur, sag mal zur Pause, war ich noch einigermaßen enttäuscht, weil die erste Halbzeit war halt wirklich. Man hat sich in die Situation, in der zweiten Halbzeit den Punkt dann zu retten, hat man sich ja in der ersten Halbzeit völlig unnötigerweise rein manövriert.
Das ist richtig.
Weil nach der Führung hat man ja komplett das Spiel eingestellt quasi. Das hat mich schon einigermaßen enttäuscht, aber gut, die zweite Halbzeit hat es dann gerettet.
Das ist ja genau der Punkt, wieso ich so ein bisschen jetzt auch nach dem 1:1 in Bochum so ein bisschen schon gesagt habe, so ein bisschen aufpassen, Leute, weil genau dieses Ding, so ey, wir führen 1:0 und auch jetzt wird es dann irgendwie schon laufen und gegen Bochum die erste Halbzeit, das war schon so, wie es eben Wolf gesagt hat, das war so ein bisschen Rückfall in die Hinrunde und ich hoffe, dass sie das echt ganz schnell wieder rauskriegen, weil das sollte uns nicht mehr allzu oft passieren. Noch so ein paar Unentschieden in Folge wären jetzt wirklich einfach nicht so optimal.
Also sagen wir mit den zwei, jeweils mit der ersten Halbzeit ab der 10-15 Minute in Braunschweig und der Leistung gegen Bochum, da wird es nicht reichen, da muss man sich auch keine Illusionen machen. Weil das war beides mal ziemlich schwach.
Ja. Und dann war ja beim VfB einfach die letzten 2 Wochen doch ein bisschen mehr los, als sich das der ganze Verein ja eben gewünscht hat. Und auch da fand ich gut, wie die Mannschaft hat sich da gefühlt von dem Rauswurf eines Ex-VfB-Spielers. Ich habe gesagt, ich bringe den Namen. Nein, also dass das Thema ein bisschen kommt, ist klar. Also das ist das Thema Großkreuz, aber ich will es per se ja nicht ausdappen, sondern einfach, wie die Mannschaft jetzt damit umgegangen ist. Und ich finde, die haben es eigentlich gefühlt, haben sie sich davon nicht irgendwie anstecken lassen oder irgendwie war Unruhe in der Mannschaft. Ich glaube, die haben das ganz gut wegbekommen. Also gerade der am Anfang gegen Braunschweig hast du gar nichts davon gemerkt und ich würde jetzt auch nicht irgendwie die erste Halbzeit auf irgendwelche Nebenwirkungen von dem Thema schieben, also das auf jeden Fall nicht. Also so gesehen, wenn du überlegst, was die dann wahrscheinlich auch alles in Zeitungen gelesen haben, mitbekommen haben, damit dann auch so umzugehen, das fand ich auch absolut positiv. Und es spricht auch letztendlich für die Mannschaft.
Und es zeigt jetzt ja alles, also die letzte Woche war es jetzt ja null eigentlich mehr Gesprächsthema. Also inzwischen ist es eigentlich vorbei und das hätte eben auch anders laufen können, wenn das Spiel in Braunschweig anders gelaufen wäre. Dann hätte es geheißen, das liegt da dran etc. Und jetzt hat das auch, denke ich, Wolf und Schindelmeister auch danach gut eingefangen davor. Und jetzt geht's so hoffentlich gut weiter.
dem, was auf dem Platz passiert ist, würde ich überhaupt keine Verbindung herstellen. Hat man auch nicht gemerkt. Also das hat die Mannschaft, glaube ich, komplett ausgeblendet dann in der Phase, wo es auf der Platz ging. In der Kabine wird es natürlich auch Thema gewesen sein. Da muss man sich, glaube ich, keine Illusion machen. Das ist ja ganz menschlich, wenn sowas passiert, dass man darüber intern spricht. Aber auf dem Platz hat man es nicht gemerkt. Und das ist positiv.
Genau, also das wollte ich damit sagen, dass es so die ganzen Begleitumstände, dass sie es geschafft haben, die eigentlich auszublenden, das finde ich einfach sehr positiv. Jetzt noch andere Spieler, der mit Maske gespielt hat. Ich weiß, ist jetzt noch mal so ein bisschen ein Rückblick gerade auf das Bochum-Spiel. Wie war euer Gefühl bei Terodde? Habt ihr das Gefühl gehabt, dass der teilweise nicht vielleicht so voll reingegangen ist oder so ein bisschen ist etwas zurückgezogen hat, einfach, ich weiß nicht, ob das auch vom Unterbewusstsein natürlich von ihm kommt, dass du vielleicht dann mit dem Kopf halt doch nicht komplett rangehst, weil du denkst, hey, ich habe dieses doofe Ding ich habe eine gebrochene Nase drunter oder halt eine operierte gebrochene Nase drunter und ich gehe vielleicht nicht komplett rein. Also gegen Bochum hatte ich also das Gefühl, dass es vielleicht in der einen oder anderen Situation ihn etwas gehemmt hat. Ich weiß nicht, ob das nur mir so gegangen ist. Ich weiß nicht, wie es ihr gesehen habt.
Also mir ist
eigentlich nicht so aufgefallen in dem Sinn. Wir haben nur gegen Bochum im Stadion gerade diskutiert, dass man schon gemerkt hat, dass die Innenverteidiger ihn schon noch gekannt haben. Also seine ganzen, wie er der Ball abschirmt, diese ganzen, hat er da seinen Bewegungsablauf, seinen ganz typischen. Das ist uns so ein bisschen aufgefallen. Das fand ich ein bisschen, ja. Also da hat man gemerkt, die wissen schon, wie er sich bewegt, auch wenn das Tor dann gut eingeleitet hat. Aber jetzt gerade habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, dass ihn seine Verletzung da behindert hätte.
Ja, das und allgemein haben die ihn halt gut gedeckt, wie jetzt nicht nur ihn, sondern halt alle Offensivspieler auch, wo deswegen oft einfach das Problem war, wenn man mal vorne war, dass auch nicht so viel Anspielstationen frei waren und dann eben auch mit unsauberen Pässen der Ball recht schnell weg war. Aber wenn wir jetzt mal im Stürmer sind, noch Ginczek, also mich hat es wirklich gefreut, dass er das so getroffen hat. Es war ja fast die gleiche Situation wie im letzten Heimspiel, wo der Ball dann ja, wo er den auch knapp vorm Tor, übers Tor geschossen hatte.
Klar, also ich meine, wer sich da nicht für ihn freut, also das hätte ja noch einen Doppelpack, nein, okay, das sind wir wieder beim Zwei. Nee, das ist klar, und ich denke, es war für ihn auch ein ganz wichtiger Schritt. Also jetzt rein für ihn nach seiner Verletzung, ich glaube, das erste Tor, ich meine, er hat es ja auch gesagt, für ihn ist es ein Schritt noch mehr Rückkehr zum normalen Fußballerleben wieder, er trifft wieder. Ich weiß es jetzt nicht, ich meine, da kann man immer in so einen Spieler wenig reinblicken, aber gefühlt ist es, glaube ich, besser, wenn das Tor jetzt irgendwann gefallen ist und es nicht noch Wochen und Monate letztendlich gebraucht hat, weil je länger er auf dieses erste Tor nach der Verletzung warten muss, ich glaube, desto unruhiger wirst du, vielleicht auch schon unsicherer, kann ich das noch? Und ich glaube, so gesehen war das ganz gut, dass das Tor jetzt schon gefallen ist oder noch relativ, also noch in einer Phase, wo er noch im Aufbau ist, ja im Einwechselspieler ist. Und ja, ich habe es ihm natürlich total gegönnt.
Ich finde auch generell merkt man einfach, wie er jetzt nach so langer Verletzungspause immer besser klarkommt. Er kriegt auch mehr Spielzeit und wo es anfangs ja der Winterpause noch hieß, oft, dass Terodde und Ginczek nicht zusammenspielen werden, spielen jetzt eigentlich erst gut wie immer zusammen und es klappt ja auch recht gut. Einer geht dann halt mal weiter nach außen, aber soweit eben so die beiden Spieler noch auf dem Feld haben zu können, ist halt auch schon teilweise doch bisschen beruhigenderes Gefühl.
Aber du kannst ja halt nur zusammenspielen lassen, weil Wolf in der Situation halt auch die Taktik dann einfach ein bisschen verändert. Weil er halt, also würde in seinem klassischen 4-1-4-1 bleiben, dann würden die beiden nicht so wirklich Sinn machen. Aber das ist ja dann immer so ein bisschen die geänderte Ausrichtung dann passen die zwei oder dann geht es wirklich ganz gut, wie man jetzt ja die letzten Wochen schon ab und zu gesehen hat. Da legt mal der eine dem anderen vor, also das ist schon ganz gut. Zwei solche Kaliber, ja.
Der ist halt immer so die Lösung, auf der 60. Minute meistens, wenn überhaupt, wenn der Ginczek dann halt eingewechselt wird. Mal gespannt, ob sie vielleicht irgendwann nochmal von Anfang an beide in der Startelf stehen werden. Hätte ich auch so nicht erwartet, dass die zwei vorne mal so viel Spielzeit gemeinsam haben bei uns, wenn mich jemand vor der Saison gefragt hätte.
Also ich bin mal gespannt, von Anfang an kann ich es mir gerade aktuell noch nicht vorstellen, dass Wolf das mal wirklich von Anfang an macht. Das irgendwie ist, gefühlt wird einer von den zwei aktuell gerade immer auf der Bank sitzen. Und aber kann ich mich auch täuschen, aber wie gesagt, ich kann mir es aktuell nicht vorstellen, dass er das, weil du hast es eh gesagt, dass es so in der Regel ab der 60. oder ab der 70. Minute kommt das Ganze, aber so von Anfang an, da wird er schon so seine grundsätzliche Ausrichtung, die Wolf sonst so in der Aufstellung hat oder in der Taktik drin hat, wird er ja komplett, nicht komplett, oder würde sie relativ arg umstellen. Aber wer weiß. Das ist, finde ich, das Schöne bei Wolf ist, du kannst dich auf manche Sachen, also das ist nicht so wie bei Kramny, wo du wusstest, okay, der hat so gespielt und das ist genau die gleichen 11 Spiele nächste Woche wieder. Das hast du bei ihm nicht. Und das ist eigentlich auch, das finde ich das Angenehme oder das Interessante bei Wolf, dass du manchen Entscheidungen, ja, die überraschen dich. Zum Beispiel auch, dass er in Braunschweig so nach dem Motto, herkomm, ich bring nochmal einen zum Absichern rein, und wen bringt er? Er bringt einen Ginczek, weißt? Also, das fand ich auch so. Für mich im ersten Moment dachte ich hier, okay, kannst du machen? Ist überraschend. Weil eigentlich dachte ich, ja, okay, jetzt versuchen das hinten noch ein bisschen, ich mache nur irgendwas für die Defensive, aber nö, da war eher.
Er hat aber eben auch die Spieler, die sich aufdrängen oder die Qualität haben. Es zeigt ja schon alles, wenn Maxim jetzt wieder im Kader war oder auf der Tribüne und trotzdem nicht wirklich vermisst wurde oder auch andere Spieler, die, wenn die reinkommen, einfach dann auch sofort funktionieren und ihre Leistung zeigen. Nicht so wie teilweise in den letzten Jahren, wo man einfach gedacht hat, jetzt schauen wir mal, wer schlechter war oder der kommt dann, oh, der muss jetzt auch noch spielen, sondern jetzt wirklich, dass sie sich positiv aufdrängen und nicht dann nur das Schlechteste raus muss, sozusagen.
Also die sorry, Jens, mach du.
Natürlich ein Stück weit auch gerade eine Luxussituation. Man sieht es ja jede Woche, es fallen ja immer 2, 3 Spieler, sage ich mal, mindestens raus, wo man so reinkommt, wenn man sich der Name anschaut, wo man zumindest mal davon ausgehen könnte, dass sie normalerweise im Kader stehen. Ob es jetzt ein Maxim war, ein Klein in den letzten Wochen immer wieder oder jetzt Ötsch einmal. Also es fallen ja immer 2, 3 aus dem Kader raus, dann natürlich auch, sagen wir mal, die Auswahl ist schnell die schlechteste im Moment, wenn jetzt auch alle fit sind.
Und es kommt jetzt eben in Werner zurück, in Ofori und Prakaloke, okay, der ist also der einzige Neuzugang, der jetzt mal regelmäßig spielt. Und ja, man hat eben hinten dran noch viele, die spielen können.
Also der Kader ist, wenn man jetzt mal die anderen zwei Ligamannschaften anguckt, da haben wir haben einen sehr ausgewogenen Kader und auch auf vielen Positionen einfach gute Alternativen. Und das ist komfortabel und ich hoffe, oder das ist halt weiterhin so diese Leistungsgesellschaft eben innerhalb von der Mannschaft weiter fördert, also dass die Leute halt eben, wie wir es gerade gesagt haben, da kann sich keiner sicher sein, weil es kann sein, dass du einfach die Woche später wieder raus bist. Ich meine, das krasseste Beispiel ist auf jeden Fall Özkan, der von der Startelf heute mit der U19 gespielt hat. Ja, also das ist schon
grausamer Kick.
Ja, also ich habe nur das Ergebnis gelesen. Ja, ups, scheiße, nicht so gut.
Hey, das ging gar nicht, das Spiel.
Okay. Aber das ist eben das Interessante, ja. Also dass jemand, der die Woche davor in der Startelf war, dann eine Woche später in der U19 spielt. Also, und dass du einfach auch wieder die Chance hast, reinzukommen, was man jetzt eben bei Maxim gesehen hat, ob das jetzt nur durch die, ja, ich weiß nicht, was jetzt genau dazu geführt hat, warum da der Wechsel kam, aber die letzten, glaube ich, 3 Spiele waren gar nicht im Kader. 2 oder 3 auf jeden Fall war er gar nicht im Kader und jetzt ist er wieder im Kader, ist immerhin eingewechselt worden und das ist eigentlich, hoffe ich auch für die Mannschaft gut zu sehen, dass sie wissen, okay, wenn sie dranbleiben, wenn sie weiter gut mittrainieren, bekommen sie auch wieder die Chance, nominiert zu werden und entsprechend auch wieder aufgestellt zu werden. Das hoffe ich, dass das den Level einfach hochhält, sodass wir die Saison eben so vollenden können, wie wir es alle wollen.
Und wie du eben gerade gesagt hast, ausgeglichener Kader. Man hat jetzt nicht die, die Person, die den Star in die Mannschaft, auf den alles schaut. Es trägt jeder seinen Teil eigentlich bei. Klar, es gibt welche, die vielleicht individuell ein bisschen besser sind, aber es hängt jetzt nicht so raus wie und verlässt sich jeder auf den Spieler wie Mark Kostic eine Zeit lang oder auch wenn Maxim auf dem Platz steht, sondern ja, jeder trägt seinen Teil bei und es tut vielleicht auch der Mannschaft einfach gut, dass eben jeder auch dann in die Pflicht genommen wird und nicht die Sachen auf einen Spieler mal abgewälzt werden, dass der Flanken reinschießt oder so.
Zügelt sich auch gerade eine Offensive zum Beispiel. Da fällt jede Position eigentlich doppelt besetzt mit Spielern, die auch von Anfang an spielen können oder das immer wieder durchgewechselt wird. Genau, defensiv haben wir eigentlich, wie soll ich sagen, vielleicht links hinten, da haben wir jetzt nicht unbedingt eine Alternative zu Insua, die auch wirklich die Qualität mitbringt, aber es ist ja eigentlich jede Position mehr oder weniger doppelt besetzt und wie es du schon gesagt hast, also sind vielleicht mal so ein Spieler wie Terodde oder so, der vielleicht auch immer nicht verzichten könnte, aber sonst ist eigentlich im Kader jeder Spieler mehr oder weniger ersetzbar, wo längere hinten nehme ich da auch mal noch raus, weil ich glaube, da ist die Dreh oder der zweite Mann, ob der die Qualität mitbringt, weiß ich nicht, aber sonst ist ja eigentlich jede Position doppelt besetzt. Ja.
Aktuell muss man fairerweise wirklich außer, würde ich auch Gentner dazu zählen, das ist, der macht, ja, der hat die letzten Wochen, oder also ich finde, der hat jetzt echt, hat mir die letzten Wochen sehr gut gefallen, also muss ich echt sagen. Also oft hatte ich ja immer so das Gefühl, dass er so ein bisschen untertaucht oder gefühlt oft nicht so präsent war, aber jetzt so die letzten Spiele fand ich, war das schon eines Kapitänes dann eher mal würdig, ja.
Er hat auf jeden Fall die Verantwortung, gerade in Heidenheim zum Beispiel, das war richtig stark. Ja. Und auch am Freitag war das eigentlich eine sehr gute Leistung.
Ja.
Wir haben so, wir hangeln uns ja immer so ein bisschen an so ein paar Punkten entlang und wir haben schon ein bisschen jetzt darüber gesprochen, natürlich die generelle Erwartung für uns VfB-Fans ist, glaube ich, klar, aber interessant ist natürlich so die Erwartung jetzt mal so an die nächsten Wochen, also gerade auch dann die englische Woche. Erste Frage mal so, wie ihr seht, sind wir aktuell im Soll? Also das heißt, sind wir aktuell auf dem Punktelevel oder generell eine Situation, wo ihr sagt, ja, das passt eigentlich soweit oder war ein bisschen mehr drin?
Wenn mir jetzt vor Weihnachten das jemand so gesagt hätte, dass wir 5 Siege holen, 2 Unentschieden, 17 Punkte, da hätte ich mit, sagen wir, wenn man sich anschaut, wir haben in St. Pauli ein recht schweres Auswärtsspiel gehabt, trotzdem, dass die zu dem Zeitpunkt noch letzter waren. In Heidenheim ist einmal schwierig. Also ich glaube, ich hätte es unterschrieben nach dem Würzburg-Spiel.
Ich auch selbst zu Beginn der Saison, weil man darf nicht vergessen, wir hatten eben schon 3 Trainer diese Saison, was jetzt ja auch vielleicht von Anfang an nicht so geplant war. Und dass dann eben Wolf kommt und auch die Mannschaft im Ganzen jetzt so aufbaut, denke ich schon, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, man kann nicht davon ausgehen, dass man jedes Spiel gewinnt und dadurch läuft. Klar, erwische ich mich jetzt auch immer öfters mit dem Gedanken, jetzt hat man es schon wieder nicht gewonnen. Aber trotzdem, wenn man einfach dann mal zurückdenkt, wie die letzten Jahre waren, dass es nicht selbstverständlich war, zu siegen und so eine Mannschaft zu sehen, denke ich eigentlich schon und bin auch immer noch positiv. Klar, hat man jetzt 2 Spiele nicht gewonnen, aber man hat eben auch Unentschieden geholt und es ist jetzt nicht der Weltuntergang. Wahrscheinlich viele, so Großteil aller anderen Mannschaften in der zweiten Liga, wären glücklich, wenn sie in so einer Situation wären, wie wir momentan in Stuttgart sind.
Ja, ja, das mag sein. Also, wenn man mich fragen wird, oder ich frage mich jetzt quasi selber, also ich finde, es fehlen uns ein paar Punkte. Wir haben ein paar Punkte unnötig liegen lassen und die tun mir immer noch weh. Das sind vor allem das Würzburg-Spiel. das mir immer noch extrem nachhängt. Und ich denke, unser Punktekonto könnte 4 bis 6 Punkte mehr haben und dann wird man richtig gut dastehen. Also absolut, ich habe nie erwartet, dass wir da mit 34 Siegen durchmarschieren, um Gottes Willen. Also nicht, dass es irgendwann mal so rüberkommt, dass das meine Gedanken sind. Und es war mir auch klar, dass wir mal was verlieren. Also es kommt immer auf die das Wie an und gegen wen. Finde ich, ist für mich dann immer die 2 Punkte. Und da finde ich, haben wir einfach ein paar Punkte zu viel hergegeben. Klar, wenn man die ganze Gesamtsituation mit den Trainerwechseln und alles anguckt, stehen wir gut da, wir sind Erster, tipptopp, aber die Bilanz könnte noch ein Ticken aufpolierter sein. Für mich.
Ich habe es jetzt auch gerade auf die auf die Rückrunde bezogen. Mein Fazit in der Hinrunde klar. Würzburg, Dresden oder gegen Heidenheim zu Hause in Düsseldorf, da gab es schon Spiele. Da hätte man durchaus noch, sag ich mal, 4 bis 6 Punkte mehr holen müssen.
Genau.
Das ist einfach. Auftritte waren, die so überhaupt nicht gingen. Okay. Wenn man das mit einbezieht, klar, dann müsste man punktemäßig noch ein bisschen besser dastehen.
Okay, wenn man jetzt wirklich nur die Rückrunde, dann würde ich jetzt, also das Spiel in Braunschweig, wie gesagt, mit dem Punkt kann ich echt mit dem ganzen Spielverlauf leben. Die 2 Punkte, die gegen Bochum fehlen, die schmerzen ein bisschen, aber ich hoffe, das wird jetzt gegen Fürth entsprechend ausgebügelt.
Apropos Fürth, was erwartet ihr denn davon Spiel? So, vorhin hatten wir es ja schon mal ein bisschen, dass die Mannschaft, oder wie wird die Mannschaft darauf jetzt einfach reagieren auf die beiden Spiele?
Also, ich erwarte in Fürth eigentlich, wie es die ganze Zestausche läuft. Wir haben es zwar im Hinspiel 4-0 geschlagen, aber in Fürth wird es auf jeden Fall wieder ein enges Spiel, denke ich mal. Also, das wird auf jeden Fall nicht einfach, weil auch Fürth zu Hause, die spielen jetzt nicht unbedingt um den Abstieg oder um den Aufstieg. Aber trotzdem, die werden alles reinlegen. Und das wird am Ende sicher kein Spaziergang. Also da wird man jetzt 3-4-0 gewinnen zu Hause.
Davon ist im ersten Schritt nicht auszugehen, ja. Das definitiv. Wie gesagt, ich hoffe, dass die uns ein bisschen der Spielweise vom VfB ein bisschen mehr entgegenkommen. Dass sie vielleicht eben nicht so defensiv stehen, nicht so kompakt hinten drin stehen, dass unser Mittelfeld, unsere Offensive da einfach wieder die besseren Lösungen dafür parat hat, das dann die Abwehr zu knacken und die entsprechenden Pässe zu spielen, dass wir da eben mit einem Sieg auf jeden Fall nach Hause fahren. Wie du gesagt hast, ich meine rein tabellarisch gesehen, ich habe gerade Tabelle vor mir, die haben 10 Punkte nach hinten, also quasi auf Erzgebirg Aue, und die haben 12 Punkte nach vorne, die stehen in dem berühmten Niemandsland, ja, also das heißt, für die geht's um die Saison prinzipiell nichts mehr, aber die werden natürlich logischerweise nicht abschenken, und das ist ja generell was der VfB einfach nicht kennt, was wir aus der ersten Liga nicht kannten, ist, dass die meisten gegen uns einfach vielleicht ein paar Prozent mehr auf den Platz bringen, weil es einfach der VfB ist, weil wir der große Favorit der zweiten Liga sind. Und ich denke, das ist einfach generell ein Unterschied. Und deswegen wird da mit Sicherheit gut Gas geben. Die wollen den VfB mit Sicherheit schlagen. Und ich hoffe aber am Ende, ich komme schon mal zu meinem Tipp, dass wir das Ding mit einem 1-3 gewinnen. Also 3-1.
Ich tippe auf ein 2-0. Und du, Jens?
Ich, wie ich es gerade beschrieben habe, ich denke mal, es wird ein 2-1 für uns. Ganz schwieriges Spiel, aber am Ende reicht es dann doch zum Sieg. Weil ich gerade Spaß habe, mal geguckt habe, Fürth hat in der Rückrunde dem so gut wie kein Gegentor kassiert bisher. Das war mir so gar nicht bewusst gerade, aber das wird, glaube ich, wie ich es vorher schon auch gesagt habe, das wird, glaube ich, kein einfaches Spiel.
Tja, und nach Fürth ist dann ja mal ein bisschen Zweitligapause, dann kommen so uninteressante Sachen wie Länderspiele und irgendwas, und danach kommt schon so ein bisschen, finde ich, die Wochen der Entscheidung. Also
obwohl, apropos uninteressant Länderspiel, ja. so interessant finde ich es diesmal gar nicht, weil es ist ja U21-Spiel im Gazi-Stadion, und da wird ja wahrscheinlich Baumgartel spielen und ja, eventuell okay. Auch Timo Werner. Nee, aber Baumgartl eben, war ja auch letztens, was gerade auch ziemlich untergeht, auch ein Interview mit irgendeinem DFB-verantwortlichen Jugend, dass er auch gute Chancen hat, bei der U21 EM zu spielen.
Der Kunz hat es gesagt.
Wasser Kunz?
Ja, ich
okay, ich,
war, der,
ich wusste es nicht mal, wer, also ich habe, dass er da gute Chancen hat. Also da, falls es dann doch zu langweilig ist in Leuten, ist dann bald, kann man Baumgartl in Not dann noch in der Länderspielpause schauen.
Ja, genau, und wie gesagt, danach kommt die englische Woche und die wird ziemlich richtungsweisend sein. Also da ist Dresden 60, KSC, zwei Heimspiele gegen Dresden und gegen KSC, 60 auswärts, und das sollte eigentlich eine 9-Punkte-Woche werden. Mal ein bisschen die Erwartungen hochsetzen.
Es wäre danach sicherlich entspannt und ja, ich denke auch, also die 8 Tage mit den 3 Spielen werden sehr entscheidend.
Also logischerweise nicht nur von uns, sondern natürlich auch, was die anderen machen, aber wenn wir da mit mindestens, also mit keiner Niederlage, mindestens 7 bis 9 Punkten rausgehen, ich glaube, dann sind wir auf einem verdammt guten Weg.
Ja, 2 Heimspiele, wo ich meinen Gegner erwarte, auf jeden Fall, die auch beide auf Sieg spielen werden, weil der KSC kann es unabhängig davon, wo sie stehen, die werden trotzdem probieren, denke ich mal, hier aufs, zumindest, wenn sie es mal so anlegen, ihr Spiel, dass sie hier mal Derby-Sieg mitnehmen können, aber da muss es der Anspruch sein, auf jeden Fall die Heimspiele müssen wir da gewinnen. Und in München, die sind gerade so ein bisschen, kann man nicht wirklich einschätzen, zumindest ich, aber wie du gesagt hast, also 9 Punkte wäre nicht schlecht aus der Woche.
Ja, hoffen wir, also wie gesagt, das wäre so da meine Hoffnung, und es wird mit Sicherheit nochmal die ein oder andere Niederlage geben, aber je später wir die auf die Saison verlegen können, desto lieber wäre mir das. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, so mit Sieg in Fürth und möglichst keiner Niederlage aus der englischen Woche, finde ich, wären wir sehr gut gewappnet für den Saisonendspurt, und dass wir dann eben den Abstand, den vorhin von der Jasmin auch schon angesprochenen Abstand nach hinten, eher tendenziell Stück für Stück vergrößern können. Vielleicht verlieren dann die anderen halt endlich auch mal wieder einfach. Ja, vielleicht verliert dann mal auch Hannover 2 Spiele und vielleicht verliert Union 2 Spiele. Ich weiß mir eh alles nicht, alles hypothetisch, aber es wäre schön. So einfach mit bisschen, nicht bis zum letzten, bis zum 34. Spieltag bibbern, ob das irgendwie reicht. Das ist irgendwie so, nee, muss nicht sein.
Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht keinen Bock, nach Hannover zu fahren, wo es dort in Not dann noch um alles geht. Also es wäre dann sicherlich spannend und interessant, aber es muss nicht unbedingt sein.
Kann man vermeiden. Nee, gut, ja. Das finde ich, sag mal, das ist ein bisschen schwierig, seine Prognose abzugeben, weil
total.
Grundsätzlich in der 2. Liga müssen wir mit dem Kader eigentlich Anspruch haben, eigentlich jedes Spiel zumindest mal so gestalten zu können, dass ein Sieg möglich ist.
Das hast du sehr schön gesagt.
Muss ja auch nochmal, also wenn ich aus der Perspektive von einem Fan aus Dresden das Ganze betrachten würde, würde ich wahrscheinlich auch über unseren Kader herziehen. Ein Spieler für 5 Millionen verpflichtet vor der Saison, da träumen wahrscheinlich 16 andere Zweitligisten noch in 10 Jahren davon. Das ist halt einfach was anderes.
Klar, aber das ist natürlich, das Ding ist klar, du hast viele gute Einzelspieler oder hast einen Haufen vernünftige Einzelspieler. Und aber ich finde, du merkst schon über die Saison jetzt hinweg, dass die mehr zu einer Mannschaft werden. Das finde ich ja, also das ist ja so eine generelle Entwicklung. Dass man das Gefühl hat, da steht, man steht füreinander ein, man kämpft füreinander. Also gerade die Spiele, also Heidenheim oder letztendlich auch Braunschweig, eine Mannschaft, die in sich irgendwie keinen Zusammenhalt hat oder irgendwie in sich keine Mannschaft ist, ich glaube nicht, dass die da so gekämpft hätten. Und das ist das, was mich dann schon wirklich positiv stimmt, dass die Mannschaft immer besser auch zusammenkommt. Und das dann jetzt noch die restliche Saison, die weiteren Spieltage noch durchzieht. Und dann, wie gesagt, dann müssen wir es eigentlich echt schaffen, wie du gesagt hast, der Kader ist gut genug. Wenn die Mannschaft es hoffentlich diese zwei in Anführungsstrichen kleineren Rückschläge oder den kleinen Rückschlag gegen Bochum, wenn sie da das Richtige draus ziehen, dann müssten wir es doch wirklich packen.
Absolut. Hat ja nichts mit dem Wert von den einzelnen Spielern zu tun. Ob eine Mannschaft auf dem Platz steht, war es gerade nur beispielhaft mal, um das nicht darzustellen, weil da zum Beispiel Dresden, die sind in solchen Dimensionen, können die sich keine Spieler mit solchen, wo so eine Ablöse gefordert ist, finanzieren. Jetzt als ganz blödes Beispiel. Klar, es steht eine Mannschaft auf dem Platz, das merkt man ja. Wie gesagt, auch Braunschweig, Heidenheim, das hätten wir in den letzten Jahren sicher verloren, solche Spiele. Unabhängig davon, dass wir da in der Bundesliga gespielt haben, die Gegner stärker waren. Aber trotzdem, das war einfach so die grundsätzliche Haltung dann auch in den Spielen.
Ja, es steht eine Mannschaft auf dem Platz, die sich aber auch eben die einzelnen Spieler sich auch weiterentwickeln. In Anfang, Asano und Mané haben immer noch Schwachpunkte, wo man manchmal flucht, aber sie haben sich relativ schnell dann eingefunden. In Baumgartl verbessert sich, in Krikic, also generell die ganze Mannschaft ist so an sich arbeitet, auch wenn man sieht, eine Fortentwicklung eben an der Mannschaft, aber auch an jedem einzelnen Spieler.
Ja, und weil es ja immer heißt, dass dann auch so die Erwartungshaltung unter den VfB-Fans recht hoch ist, das könnte man mich da als super Beispiel gerade natürlich hernehmen, wenn ich einfach sage, ich erwarte irgendwie und ich hoffe, dass das in der englischen Woche, dass das dann irgendwie 9 Punkte sind. Aber das ist, es kommt schon natürlich so ein bisschen bedingt her, wenn du eben anguckst, was wir was möglich ist bei uns, dann wie sie Jens eigentlich, du hast es, finde ich, richtig schön gesagt, so ich erwarte zumindest, dass der VfB versucht, das Spiel erfolgreich zu gestalten. Ja, also das ist einfach, dass die Richtung zu erkennen ist, dass man das Spiel gewinnen kann oder gewinnen will. Und dass du nicht jedes Spiel gewinnen kannst, das ist klar. Das erwartet auch keiner und dass Rückschläge oder Niederlagen dabei sind. Wir werden in der Rückrunde mit Sicherheit auch noch wieder 1 oder 2 Spiele verlieren. Ich hoffe, es bleibt bei 1 oder 2 und dann ist es ja alles okay. Ich habe noch für mich eine Frage, und zwar, weil es war jetzt schon ein paar Mal eben jetzt auf Twitter wieder zu lesen, dass ja jetzt schon wieder nach den Unentschieden, dass es Panik wäre oder bei den anderen ist auf alles in Ordnung, alles easy, wir stehen noch super da. Auf einer Skala von absoluter Panik bis hin zu es ist alles im Lot, wir stehen super, wo steht ihr? Auf dieser Skala.
Ganz weit weg von der Panik, aber es ist natürlich auch nicht alles im Lot, das ist klar. Nach dem 1-1 gegen Bochum, da kann man auch nicht damit zufrieden sein. Trotzdem fand ich jetzt das Spiel nicht so dramatisch, dass ich deswegen in Panik ausbringe. Und gut, bei den anderen Vereinen läuft es auch nicht alles rund. Wie gesagt, ich war in der letzten Saison zum gleichen Zeitpunkt wahrscheinlich ähnlich positiv. Das ist im Nachhinein war es vielleicht falsch, aber ich bin einfach grundsätzlich immer positiver eingestellt, kann, als da jetzt in Panik zu verfallen. Und ich habe es jetzt auch in den letzten Tagen ein paar Mal angedeutet, dass ich vertraue einfach im Moment, gerade im Trainerteam der Mannschaft, dass es eben entsprechend wieder bis zum Ende dann durchgezogen wird und dann am Ende im Mai, dass wir dann als Erster aufsteigen.
Ja, da schließe ich mich 1:1 im Jens an sich genauso.
Okay, ich bin auch, wenn die Skala von 1 bis 10 geht, bin ich gerade bei so einer 7 oder 8. Also.
Ja, das ist ja für dich sogar positiv.
Ja, ich glaube, das wird auch echt wirklich falsch. Ich bin halt eher immer so einer, der, ich mahne vielleicht mal gerne, vielleicht einmal zu viel, aber es ist um Gottes Willen nicht so, dass ich alles negativ sehe, dass ich alles schlecht sehe. Und in Gottes Willen, und ich würde auch nie auf die Idee kommen, jetzt irgendwie, ich habe auch keine Spieler angezählt, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwas jetzt zu sagen, Wolf, Scheiße, alles Kacke. Und davon bin ich wirklich Kilometer oder weit entfernt. Das ist überhaupt nicht das Ding. Das ist einfach nur, die letzte Saison oder der VfB hat mich sehr oft eben belehrt, dass man sich nicht sicher sein darf oder dass man einfach auch in der guten Phase die Augen sehr, sehr offen halten muss. Und gerade wie von Jens angesprochen, die letzte Saison, da war für mich echt nicht mehr vorstellbar, dass wir das nochmal so verkacken. Und deswegen bin ich da einfach etwas, oder die mal viele VfB-Fans vielleicht einfach auch gebrannte Kinder, und das deswegen irgendwo zwischen der 7 und der 8. Also wenn sie die richtigen Schlüsse draus ziehen, alles in Ordnung.
Amen. Über das ist ja auch berechtigt. Ich glaube, nach dem Spiel gegen Hannover letzte Saison gab es ähnliche Diskussionen, da habe ich wahrscheinlich die gleiche Position vertreten, dass es schon wieder bergauf geht. Man weiß nie, was kommt, aber
genau.
Ich bin einfach optimistisch, dass das schon klappt.
Alles klar.
Ich auch. Okay, dann schließen wir doch mal den VfB und aktuellen Teil ab und kommen noch zum Brustring-Talk Fragebogen, wo wir dir, Jens, noch ein paar Fragen stellen. Und zwar die erste: Was war denn dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
Da gibt es immer, sag ich mal, so drei Spiele bei mir. Das erste ist für mich immer das Heimspiel gegen Schalke 2001. Das war so gerade in der Anfangszeit, wo ich als Kind mit meinem Vater, mit meinem Opa dann immer im Stadion war. Das war einfach damals dieses 1-0 von Ballerkopf in der letzten Sekunde am vorletzten Spieltag, damals auch dann zum Klassenerhalt. Hat mich damals einfach so fasziniert, was da in dieser Kurve los war nach diesem Tor, was das bei manchen Menschen ausgelöst hat, welche Erleichterung da war. Und dann das Zweite, aber das ist natürlich eine ganz klassische Antwort, das Heimspiel gegen Manchester damals. War das in der Anfangszeit, wo ich eine Dauerkarte hatte, dann damals mit, ich glaube, 10 war ich, dann tatsächlich auch schon zu dem Abendspiel durfte. Das war, glaube ich, so ein ehrliches Flutlichtspiel. Und dann gleich so ein Sieg gegen einen Gegner, der irgendwie so aus einer ganz anderen Welt kam. Das war ein Wahnsinn. Und so das dritte, einfach so, sagen wir, die letzten Spieltage 2007, einfach so dieses letzte Auswärtsspiel in Bochum und dann das Heimspiel gegen Cottbus. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel mehr dazu sagen, denn das war einfach Wahnsinn.
Ja, kann sich wohl jeder noch daran erinnern. Die nächste Frage ist: Wer ist oder war dein VfB-Held?
Würde ich mal so zwei. Also das eine, Timo Hildebrand, gerade, weil das in der Anfangszeit eigentlich, wo ich dann das richtig wahrgenommen habe, was da auf dem Platz eigentlich passiert. Da gab es eigentlich immer nur ein Torwart. Bis 2007 wird dann eben gewechselt. Also VfB stand eigentlich immer, ich gefühl, als Kind und Jugendlicher Hildebrand im Ton. Das war dann was so Identifikationsfigur. Ein Stück weit war mir auch sympathisch und einer meiner Lieblingsspieler zu der Zeit und so der zweite. Dann auch wieder ein bisschen klischeehaft gehen, wo dann mit Khedira natürlich, weil einfach in einer, sag ich mal, der besten Phasen von unserer Vereinsgeschichte einer der Leistungsträger war und deswegen Khedira.
Okay, dann bin ich mal gespannt auf die nächste Antwort, auf die Frage: Welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gern nochmal beim VfB sehen?
Die erste Antwort, die folgt jetzt logisch, weil das wäre dann sicher Khedira, wenn das nochmal irgendwie klappen würde, dass er nochmal vielleicht zum Ende seiner Karriere zurückkehrt. Ob es realistisch ist, das ist die andere Frage. Muss man abwarten. Das Zweite, da mache ich mir sicher nicht Freunde, aber ich würde Gomez nochmal gerne beim VfB sehen, auch wenn ich damals so ziemlich enttäuscht war. Also damals nach München gewechselt ist. Aber wenn die zwei vielleicht nochmal zusammen für der VfB, das ist eine völlig historische Vorstellung, also das wird nicht passieren, aber die zwei nochmal zusammen beim VfB auf dem Platz, das wäre schon genial. Aber so, obwohl es natürlich grundsätzlich die Rückholaktion, das auf Sport immer so viel Sinn macht, das ist eine andere Frage, wenn man sich auch das Ganze so ein bisschen.
Da stellt sich bei Sammy die Frage nicht. Okay. Bei Sammy stellt sich die Frage nicht, der macht sportlich immer Sinn.
Das ist richtig. Also, vielleicht einfach so, dass man sich dieses Gefühl zurückholen will, noch ein bisschen, als die Spieler hier aktiv waren. Da ist nämlich ein Negativbeispiel Alex Klepter, als wo er dann nochmal ausgeliehen wurde. Zu seiner ersten Zeit beim VfB einer meiner Lieblingsspieler und die zweite Phase hat das Ganze doch ein bisschen kaputt gemacht, fand ich, weil er da einfach überhaupt nicht mehr in der Verfassung war und dass er dem Verein wirklich weiterhelfen konnte. Und das dann auch ein bisschen komisch auseinandergegangen ist am Ende.
Okay, und zum Abschluss dann noch: Vervollständige den Satz: Der VfB im Jahr 2025.
Hoffe ich mal schwer, dass wir da in der Bundesliga etabliert sind bis dahin und dass wir vielleicht wieder an diese Phase, sage ich mal, bis 2009, 2010 anknüpfen können, wo man dann noch, also diese ersten Jahre, sagen wir mal 2002 bis 2010, dann diese Phase bitte anknüpfen, dass man wieder oben da Anschluss herstellt an die europäischen Plätze. Ist eine vage Hoffnung, vielleicht kommt es so weit, aber ich denke mal, bis dahin wird noch einiges passieren. Jetzt müssen wir ja mal aufsteigen und dann ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Die Liga hat sich verändert. Leipzig, Wolfsburg, da sind natürlich Vereine da inzwischen, die auch mit ganz anderen finanziellen Möglichkeiten als zur letzten Zeit, als wir noch oben mitgespielt haben. Ob es dazu in naher Zukunft wieder kommen wird, weiß ich nicht, aber ich hoffe es schwer.
Okay, dann sind wir jetzt auch am Ende unserer 21. Episode. Danke, Jens, dass du dir Zeit genommen hast und zu Gast warst.
Gerne.
Wo ihr uns noch im Web finden könnt, ist wie immer bei Facebook unter facebook.com/brustringtalk, bei Twitter @brustringtalk. Alle Infos, die neuen Episoden gibt es auf brustringtalk.de, unserer Homepage, und natürlich zum Abonnieren auf iTunes oder auch über RSS-Feed in die Podcast eurer Wahl auf Android oder auf iOS. Wir freuen uns immer über euren Feedback, eure Fragen und Anregungen für unsere Episoden. Und ja, genießt die Woche und wir freuen uns schon auf das Fürth-Spiel und dann auf die kommenden Spiele mit hoffentlich guten Ergebnissen und werden dann auch darüber wieder sprechen. Vielen Dank an Martin und an Jens und euch noch einen schönen Abend.
Von mir bis zum nächsten Mal und wir hören uns weiterhin auf Tabellenplatz 1. Ciao.
Tschüss.
Kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.